O Grab, du bist das Paradies für pöbelscheue zarte Ohren. Der Tod ist gut, doch besser wär's, die Mutter hätte uns nie geboren. Absolut verzweifelte Worte, nicht wahr? Diese Worte, die hab nicht ich mir ausgedacht, sie kommen von Heinrich Heine. Sie kommen von einem Mann, der als einer der größten deutschen Denker und Dichter in die Geschichte eingegangen ist. Und wir müssen verstehen, dass hinter diesen wenigen Worten eine sehr, sehr wichtige Frage steht. Wofür lebe ich eigentlich? Oder anders formuliert, was ist der Sinn in meinem Leben? Was erfüllt mich wirklich? Das ist eine Frage, die schon weitaus mehr Menschen zugrunde gebracht hat, die schon weitaus mehr Menschen in die Verzweiflung gebracht hat. Und vielleicht gehst auch du an dieser Frage gerade kaputt. Vielleicht läufst du aber auch vor dieser Frage gerade weg. Du hebst sie dir für später auf, ich weiß es nicht, aber eins weiß ich. Jeder von uns muss diese Frage beantworten können. Und ich weiß, jeder von uns muss diese Frage richtig beantworten können, damit wir nicht eines Tages wie ein Heinrich Heine in der totalen Verzweiflung enden. Damit wir nicht eines Tages sagen, es wäre besser, wir wären nie geboren. Ich möchte uns gerne einen Mann aus der Bibel vorstellen, einen Mann, der vor ca. 3000 Jahren König in Jerusalem war. Dieser Mann, er heißt Salomo, und er war ein Mann, so kann man es erkennen, der schon früh in seinem Leben verstanden hat, was wirklich wichtig war. Gott begegnet Salomo in einem Traum, wir können es in 1. Könige 3 nachlesen, und er fragt ihn: Salomo, was möchtest du dir wünschen? Und Salomo, er wünscht sich kein Geld, er wünscht sich nicht Macht, kein langes Leben. Salomo, er wünscht sich ein verständiges Herz. Salomo möchte verstehen, was richtig ist in den Augen Gottes. Das ist sein Wunsch. Und das Leben geht weiter. Gott gibt, und es passiert etwas sehr Tragisches in seinem Leben. 1. Könige 11, Abvers 1. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische und hethitische. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen, lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe, und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt war mit dem Herrn. Ein guter Start, aber keine gute Fortsetzung. Und ich spreche mich hier bewusst noch nicht von einem schlechten Ende, denn es gibt eine Verheißung, die Gott gibt, und diese Verheißung, die dürfen wir nicht ganz aus den Augen verlieren. 2. Samuel 7, Abvers 12. Und hier spricht Gott durch den Propheten Nathan zu David. Und Gott sagt: David, wenn deine Tage erfüllt sind, Abvers 12, und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen, der wird meinem Namen ein Haus bauen, den Tempel. Und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und jetzt kommt es, wenn er eine Missetat begeht, andere Übersetzungen lesen hier, wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ. In diesen Versen, in dieser Verheißung, spricht Gott mindestens auch von Salomo. Und er sagt hier: Von Salomo werde ich nicht weichen. Wenn er sich von mir entfernt, wenn er sündigt, dann werde ich ihn in meine Schule nehmen. Ich werde ihn züchtigen, ich werde ihn erziehen, auch wenn es weh tut. Und ich werde Menschen in seinem Umfeld gebrauchen, um genau das zu tun. Und jetzt können wir die Bücher der Könige durchlesen, wir können auch die Chroniken durchlesen, und alles, was wir finden über Salomos Ende, das ist irgendwie sein Abfall in 1. Könige 11. Und ab dann lesen wir nichts weiter. Wir lesen nichts von seinem Tod. Hier ist Schluss. Und damit möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf das Buch des Predigers lenken. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in Bezug auf das Buch des Predigers keine Zweifel daran, dass Salomo der Autor ist. Die jüdische Tradition, sie bestätigt Salomo als den Verfasser, und auch selbst im Buch finden wir ganz viele sehr deutliche Hinweise, dass Salomo dieses Buch geschrieben haben muss. Ich habe mir einiges dazu durchgelesen und ich glaube, wir dürfen uns hier festlegen und ich glaube, wir sollten uns hier auch festlegen. Mit der nächsten Aussage, da möchte ich nun etwas vorsichtiger sein, aber das Buch des Predigers, wenn man es am Stück durchliest, dann wirkt es so, als liest man einen Rechenschaftsbericht. Es wirkt ein wenig so, als würde man eine Bußpredigt lesen, eine Bußpredigt eines Mannes, der das Ziel seines Lebens zeitweise aus den Augen verloren hat. Ein Mann, der Wiederherstellung tatsächlich erlebt hat. Und ob das nun der Fall gewesen ist oder nicht, das können wir abwägen. Es gibt einige Theologen, die sind dieser Meinung. Aber das soll nicht der Kern dieser Predigt sein, denn der Prediger, im Hebräischen heißt der Kohelet, er richtet seine Botschaft, die er hier niederschreibt, er richtet sie an das Volk Israel und er hat ein Ziel, er hat eine Mission, er möchte warnen. Der Prediger möchte warnen vor einem Leben in der Sinnlosigkeit. Und das Buch ist tatsächlich aufgebaut wie eine Predigt. Und auch wenn sich viele Ausleger bei der Feingliederung sehr schwer tun, können wir den groben Rahmen des Buches, den können wir sehr gut erkennen. Salomo, er startet mit einer Einleitung, der stellt eine These auf, direkt am Anfang des Buches, Prediger 1 ab Vers 1. Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht, unter der Sonne? Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Salomo, er startet hier direkt mit einer Steigerung von etwas, was wir eigentlich gar nicht mehr steigern können. Wir würden heute vielleicht dazu sagen, vollkommen, absolut sinnlos ist dieses Leben hier. Aber das ist noch nicht alles. Diese Aussage, die sich im ersten Moment so pessimistisch anhört und die auch sehr negativ ist, sehr aussichtslos ist, die bekommt einen Rahmen. Salomo gibt dieser Aussage einen Rahmen und das ist das Leben unter der Sonne. Und das ist ein Schlüsselausdruck im Buch des Predigers, den finden wir immer und immer wieder. Und was Salomo hier tut, er definiert einen Raum, in dem er sich befindet. Einen Raum, in den er diese These hineinstellt. Das Leben auf dieser Erde ohne Bezug zur Ewigkeit, ohne Perspektive Ewigkeit, ist vollkommen sinnlos. Das ist die These, die Salomo hier aufstellt. Und nachdem Salomo diese These in den Raum schmeißt, kommt er ab Kapitel 1, Vers 12 zum Hauptteil seiner Predigt. Und in diesem Hauptteil, da holt Salomo uns ab und er nimmt uns mit rein in die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und er sucht den Sinn des Lebens, indem er einen Lebensbereich nach dem anderen analytisch durchgeht. Er studiert, er probiert und dann zieht er immer wieder Schlussfolgerungen. Und wenn wir mal das Buch des Predigers am Stück durchlesen, dann merken wir hier, wie sich eine richtige Spannung aufbaut. Denn schon mitten in diesem Hauptteil zieht Salomo immer wieder kleine Schlussfolgerungen. Und die Spannung, die steigt, weil man sich immer fragt, ist das jetzt das letzte Wort? Ist das das Fazit? Ist das die Lehre von allem? Und so bekommen wir schon mitten in dem Hauptteil immer wieder ganz wichtige Erkenntnisse vermittelt. Aber diese Erkenntnisse, die deuten wie so ein Zeiger auf das letzte Kapitel hin, auf das Endergebnis, auf das ganze Fazit des Buches. Und was hier vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass Salomo nicht griechisch denkt und auch nicht griechisch vorgeht. Ja, er studiert, er analysiert, aber wir haben hier keine klassische Drei-Punkte-Predigt, wo wir jeden Punkt getrennt voneinander betrachten können, sondern wir sehen hier, wie Salomo immer wieder Kreise dreht, wie er immer wieder Themen aufgreift, sie beiseite legt, sie dann wieder aufgreift und am Ende haben wir hier fast über 12 Kapitel verteilt. Ganz viele Teppichflicken. Und diese Teppichflicken, die müssen und die dürfen wir als Leser Stück für Stück zusammenfügen, um das ganze Bild, um die Botschaft des Buches zu verstehen. Und eine Frage, die steht dabei die ganze Zeit über sehr, sehr zentral im Raum, Prediger 6, Vers 12. Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist? Was ist das Beste für den Menschen? Was ist das Beste für den Menschen in diesem Leben? Und das ist so eine gravierende Frage, das ist so eine relevante Frage. Das ist eine Frage, die interessiert jeden. Und nachdem Salomo diese Frage förmlich zerpflückt, kommt er zum letzten Teil seiner Predigt, er kommt zu dem Fazit. Und das ist genau der Teil, wo alle Fäden zusammenlaufen. Und doch, bevor wir uns das Fazit anschauen, möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf ein paar Punkte der Predigt Salomos lenken. Denn der Prediger nimmt uns mit rein, am Anfang des Buches, in seine Suche nach Sinn. Er nimmt uns mit rein in seine Suche nach Erfüllung. Eine Suche nach Erfüllung nur mit dem, was diese materialistische, was diese vergängliche Welt zu bieten hat. Hier haben wir diesen Raum, nur mit dem, was wir unter der Sonne bekommen. Und er beschreibt drei große Lebensprojekte und jedes Lebensprojekt, das ist ein Versuch, ein sinnvolles Leben zu finden unter der Sonne. Ein sinnvolles Leben, bei dem ich Gott, bei dem ich die Ewigkeit vollkommen ausklammere. Und das Leben des Predigers, wie er es hier beschreibt, das können wir uns vorstellen wie diesen Eimer hier. Und jetzt nimmt Salomo diesen Eimer und er sagt, ich werde diesen Eimer füllen, Kapitel 1, Vers 13, mit Wissen. Ich werde mir die Welt erklären, ich werde verstehen, wie diese Welt entstanden ist. Ich werde verstehen und studieren, warum diese Welt existiert. Und ich werde verstehen, was mit dieser Welt passiert. Und dann packe ich das in meinen Eimer. Und dann weiß ich, was der Sinn des Lebens ist. Dann ist mein Leben wirklich voll, dann weiß ich, was gut ist. Dann bin ich erfüllt. Und vielleicht findest du dich in diesem Lebensprojekt wieder. Vielleicht versuchst auch du dir den Sinn deines Lebens mit deiner reinen Logik zu erklären. Vielleicht sagst du aber auch, irgendwie passt das nicht zu mir. Ich bin noch nie gerne zur Schule gegangen. Bücher lesen, studieren, das ist eher eine Bestrafung für mich. Ich bin eher der praktische Typ. Und ich glaube, wir müssen hier alle aufpassen, denn wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und unsere Welt, unsere westliche Welt, in der wir leben, die ist seit dem 18. Jahrhundert aufgeklärt. Seit dem 18. Jahrhundert sagt unsere westliche Welt, wir brauchen Gott nicht mehr. Wir haben unseren Verstand und mit unserem Verstand können wir uns alles erklären. Das ist unsere Welt seit dem 18. Jahrhundert. Und seit dem 21. Jahrhundert wissen wir sogar so viel, dass jeder hier in diesem Raum individuell entscheiden darf, was Wahrheit ist. Du brauchst nicht mehr Fakten, du brauchst nicht mehr Tatsachen. Du darfst dir die Welt so erklären, wie du das gerne möchtest. Du darfst entscheiden, was für dich individuell, für dich persönlich der Sinn deines Lebens ist. Und das darf keiner hinterfragen. Das ist der Geist um uns herum. Das ist die Welt, in der wir leben. Jetzt ist Salomo aber noch nicht fertig. Er startet ein zweites Lebensprojekt. Und das zweite Lebensprojekt, das Salomo angeht, das ist der Versuch, sein Heil. Das ist der Versuch, den Sinn seines Lebens in Luxus und in Vergnügen zu finden. Prediger 2, Vers 1, ich dachte in meinem Herzen auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Salomo, er schaut in diesen Eimer und er erkennt, in diesem Eimer, da ist noch Platz. Und wenn ich diesen Eimer nehme und ich packe Wohlstand rein, ich fülle diesen Eimer mit Vergnügen, ich fülle diesen Eimer mit allem, was diese Welt zu bieten hat, dann muss der Eimer doch voll sein. Und wenn ich mir dieses Lebensprojekt anschaue, dann ist dieses Lebensprojekt für mich sehr, sehr gut greifbar. Wohlstand kenne ich und Wohlstand macht mir Spaß. Nimm dir alles, was das Leben zu bieten hat. Gönn dir so viel du kannst. Du lebst nur ein einziges Mal. Nimm alles mit, was diese Welt zu bieten hat. Das ist der Geist, der hinter diesem Lebensprojekt steht. Prediger 2, Vers 10, und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück. Und jetzt ist Salomo immer noch nicht fertig. Und er startet ein drittes Lebensprojekt. Und um das zu erkennen, müssen wir einfach nur den 10. Vers aus Kapitel 2 zu Ende lesen. Denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Andere Übersetzungen lesen hier aus all meiner Arbeit. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Das dritte Projekt, das der Prediger unternimmt, um das Gefühl der Sinnlosigkeit zu verjagen. Das dritte Projekt, das der Prediger angeht, um Freude, um Erfüllung zu finden in seinem Leben, das ist die Arbeit. Der Prediger, er sucht Erfüllung, er sucht Freude durch seine Arbeit. Er sucht Erfüllung durch das gute Gefühl, sich alles, was er hat, selber verdient zu haben. Durch das gute Gefühl, hart zu arbeiten. Sich den Wohlstand selber anzueignen, nicht einfach nur irgendwas zu bekommen, selber zu verdienen und dann ist das Leben doch wirklich gut. Wenn ich meinen Wohlstand hart erarbeite, dann muss dieser Eimer, dann muss der doch endlich voll sein, oder? Salomo, er nimmt uns in den ersten beiden Kapiteln seines Buches rein, in drei seiner Lebensprojekte. Und egal welches Projekt wir uns anschauen, ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand von uns in diesem Raum auch nur annähernd die gleichen Möglichkeiten und auch nur annähernd den gleichen Erfolg nachweisen kann wie König Salomo. Ein Mann, der von Gott mit unfassbar viel Weisheit beschenkt wurde. Ein Mann, der Wohlstand hatte, mehr als wir uns das vorstellen können. Er hatte alle Möglichkeiten dieser Welt und somit haben wir im Buch des Predigers mit dem Prediger, wir haben das perfekte Beispiel. Und jetzt können wir durch die beiden Kapitel gehen und wir stellen fest, Salomo kommt immer wieder zur gleichen Schlussfolgerung. Und das ist so bitter. Es ist alles nichtig. Es ist alles sinnlos. Ich kann alles Wissen dieser Welt haben. Ich kann mir alles gönnen, was mein Herz begehrt. Und ich kann mir sogar alles, was ich besitze, alles, was ich habe, den ganzen Wohlstand, den kann ich mir mit meinen Händen erarbeiten und verdienen. Mit anderen Worten, ich kann alles rausholen, was diese materialistische Welt zu bieten hat, und trotzdem bleibe ich leer. Und warum ist das so? Weil eine endliche Welt nur endliche Freude bringen kann. Das ist genau der Gedanke, der sich durch die ersten 6 Kapitel des Buches so intensiv durchzieht. Und ab Kapitel 7 im Buch des Predigers merken wir, wenn wir ganz genau hinschauen, da ändert sich die Tonart ein wenig. Denn jetzt fängt Salomo ganz langsam an, diesen Rahmen, den Raum zu erweitern. Und er fängt an, Gott mit reinzunehmen. Und ganz am Ende des Buches, kurz bevor er zum Ergebnis kommt, macht Salomo in Kapitel 12 eine Sache klar. In Kapitel 5, da beschreibt er es auf eine sehr extreme Art. In Kapitel 12 macht er das ein wenig vorsichtiger, ein wenig bildhafter. Aber er beschreibt den natürlichen Prozess des Altwerdens. Er beschreibt den natürlichen Prozess des Alterns. Und jetzt macht er deutlich, mein lieber Freund, wer du auch bist, ganz egal, dein letztes Hemd, es hat keine Taschen. Dieser Eimer hier, der da steht, das ist ein Fass ohne Boden und du kannst ihn füllen mit allem, was diese Welt zu bieten hat. Du kannst versuchen, alles rauszuholen aus dieser Welt, aber irgendwann kommt dein letzter Tag auf dieser Erde und alles, was du mitnimmst, das ist dieser Eimer hier. Der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen ist, und nur der Geist kehrt zurück zu Gott. Prediger 12, Vers 7. Und weil das so ist, sagt Salomo in Kapitel 12, Abvers 13, lasst uns die Summe aller Lehren hören. Lasst uns auf das hören, was jetzt bleibt. Das ist das Entscheidende. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Schaut mal, Salomo hat alles durch, was dieses Leben zu bieten hat. Und jetzt zeigt er uns in Kapitel 12 in einer sehr bildhaften Sprache, wie dramatisch. Er zeigt uns, wie frustrierend, wie bitter das Schicksal dieser Endlichkeit ist. Und im Grunde genommen zeigt er uns nichts anderes als den Lohn der Sünde. Und der Lohn der Sünde, das ist der Tod. Spätestens am Ende hast du nichts, wenn du auf diese Welt baust. Wenn du dich mit dem füllst, was diese Welt zu bieten hat, dann hast du spätestens am Ende nichts. Der Mensch ist aus Staub entstanden, so haben wir es gelesen, und alles, was von dir übrig bleibt, das ist Staub. Und jetzt an diesem absoluten Tiefpunkt, frustrierender kann es eigentlich nicht sein, wo Salomo hinkommt, wo er uns hinführt, bis Kapitel 12, da tut er etwas Geniales und er richtet unseren Blick aus auf Gott. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Fürchte den, der schon da war, bevor es Staub überhaupt gab. Fürchte den, der immer noch da sein wird, wenn selbst Staub nicht mehr existiert. Und höre auf ihn, halte seine Gebote, sei ihm gehorsam. Ganz einfach ausgedrückt, lebe dein Leben in der richtigen Beziehung zu Gott. Lebe dein Leben in der richtigen Beziehung zu dem, der ewig ist. Das, was den Menschen ausmacht, das, was meinem Leben Sinn gibt, das ist nicht unter der Sonne zu finden, das ist nicht auf dieser Welt zu finden, das ist nicht mit dem zu finden, was diese Welt uns zu bieten hat. Das, was wirklich gut ist, das finde ich nur in der richtigen Beziehung zu Gott, in der richtigen Beziehung zur Ewigkeit, wenn ich mein Leben danach aufbaue. Und das Buch Prediger, das ist kein pessimistisches Buch. Manchmal wirkt es vielleicht auf den ersten Blick so. Es ist ein Buch, das uns aus der Sinnlosigkeit raus und in die wirkliche Freude hineinführen möchte. Was uns befreien möchte von einem Leben in der Sklaverei. Was uns hineinführen möchte in eine heile Beziehung zu Gott. Und damit leitet uns das Fazit des Predigers direkt weiter ins Evangelium. Und wir können hier nicht einfach so stehen bleiben, wenn wir das ganze Bild haben wollen. Denn wir müssen jetzt von dem Buch des Predigers 1000 Jahre nach vorne springen und dort wird uns der lebendige Gott vorgestellt, Jesus Christus, der wahrhafte Gott. Und dann lesen wir in Johannes 4, wie er von Judäa nach Galiläa wandert, Jesus, und mitten auf dem Weg begegnet Jesus einer Frau. Und diese Frau, die läuft mit diesem kaputten Eimer durch ihr Leben. Und ich rede nicht von dem Eimer, den sie in ihrer Hand hält, um Wasser zu schöpfen. Nein, genau wie der Prediger ist diese Frau auf der Suche. Und Jesus sieht das Herz dieser Frau. Er sieht tiefer. Er sieht die Leere, die absolute Leere in einem Herzen. Eine Leere, die auch der Prediger in seinem Leben verspürt hat. Eine Leere, die den Prediger zerfressen hat. Und wenn wir jetzt aber das Leben dieser Frau durchgehen, dann finden wir hier keine 12 Kapitel lange Predigt. Nein, wir finden ein ganz, ganz einfaches Zeugnis. Die Frau, sie analysiert nicht und in keinem Bereich ihres Lebens hat sie auch nur annähernd so viele Möglichkeiten, so viele Mittel wie König Salomo. Und dennoch verspürt diese Frau genau die gleiche Sehnsucht wie der Prediger. Eine Sehnsucht nach mehr. Eine Sehnsucht nach mehr, was dieses Leben unter der Sonne zu bieten hat. Und was tut diese Frau, um Erfüllung, um Sinn zu finden? Sie probiert einfach aus. Sie nimmt sich den ersten Mann, keine Erfüllung. Sie nimmt sich den zweiten Mann, keine Erfüllung. Der dritte Mann, keine Erfüllung. Der vierte Mann, keine Erfüllung. Dann nimmt sie sich den fünften Mann, immer noch keine Erfüllung. Absolut leer, nichts. Und dieses Zeugnis dieser Frau, es ist absolut nahbar, es ist komplett nahbar. Und ich reflektiere mein Leben und im Gegensatz zu dieser Frau kenne ich das Evangelium. Ich kenne die frohe Botschaft des Evangeliums und ich würde mal behaupten, dass ich wesentlich mehr Möglichkeiten habe und dass ich viel bessere Voraussetzungen habe als diese Frau. Aber wisst ihr was? Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich versuche, diesen Eimer hier zu füllen. Das ist die Realität meines Lebens. Und ich merke, es gibt so viele Dinge, die möchte ich so gerne in diesen Eimer packen. Manchmal sind es materielle Dinge. Und dann erhoffe ich mir von materiellen Dingen mehr, als sie mir jemals geben können. Und manchmal sind es Wünsche. Es sind große Wünsche. Es sind Wünsche, die sind mir wirklich wichtig. Und auch hier erwische ich mich dabei, wie ich erhoffe, dass diese Wünsche mir mehr geben, als jemals möglich ist. Und manchmal dann sind es einfach Sehnsüchte und manchmal sind es auch ganz fromme Dinge. Aber das ist die Realität meines Lebens. Und egal, was es ist, früher oder später, das macht der Prediger deutlich, lässt es mich leer zurück. Und das ist genau das, was diese Frau erlebt hat. Und genau mit dieser Botschaft konfrontiert Jesus dieser Frau am Brunnen. Johannes 4, Vers 13. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Und Jesus redet hier nicht einfach nur von einem Glas Wasser. Er redet hier nicht einfach nur von einem Glas Wasser, mit dem ich meinen natürlichen Durst stillen kann. Dieses Wasser, von dem Jesus hier redet, das steht sinnbildlich für alles, was unsere materielle Welt zu bieten hat. Für Wissen, für Geld, für Genuss, für Arbeit, für alles. Und jetzt sagt Jesus, trinken und trotzdem Durst haben. Trinken und trotzdem eine trockene Kehle. Das ist das Schicksal dieser Welt. Das ist das Schicksal dieser sündigen Welt. Absolut frustrierend. Das ist das Schicksal eines Lebens unter der Sonne. Aber hier sind wir noch nicht am Ende, denn genau jetzt setzt Jesus an mit der frohen Botschaft des Evangeliums. Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Schaut mal, Jesus erblickt dieser Frau in die Augen. Er schaut sie an und er sagt, das, was du brauchst, das habe ich und das will ich dir geben und das will ich dir so sehr geben, dass ich mein Leben opfern werde für dich. Und das, was ich dir geben möchte, das ist nichts für diesen kaputten Eimer. Ich werde nicht ans Kreuz gehen, um deinen kaputten Eimer zu füllen. Ich werde ans Kreuz gehen, um der Sinn deines Lebens zu werden. Das, was du wirklich brauchst, das bin ich. Und ich will dir nicht einfach nur das richtige Wasser geben. Ich will der Sinn deines Lebens sein. Ich will in dir zu einer Quelle werden, die deinen Durst stillt über dieses Leben hinaus. Über dem, was das Leben unter der Sonne zu bieten hat. Ich will zu dir zu einer Quelle werden, die deinen Durst stillt bis in alle Ewigkeit. Und jetzt schaut uns, müssen wir uns anschauen, wie diese Frau reagiert. Johannes 4, Vers 28, es ist so genial und es ist so bildhaft. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen. Diese Frau, die braucht ihren Eimer nicht mehr. Diese Frau, sie braucht nicht mehr das, was dort auf dem Tisch liegt. Sie braucht nicht mehr das, was diese Welt zu bieten hat. Ihr Durst ist gestillt und jetzt lässt die Frau ihren Eimer stehen und sie läuft in die Stadt, weil sie es nicht mehr für sich behalten kann. Jetzt ist etwas in ihrem Leben, jetzt ist jemand in ihrem Leben, der bestimmt. Und das ist nicht mehr dieses Materialistische, was wir finden, das ist der Herr Jesus Christus. Das ist das, was das Leben dieser Frau ausfüllt. Trinken und nicht mehr dürsten in Ewigkeit, das ist die Botschaft, die frohe Botschaft des Evangeliums. Wir haben zu Beginn der Predigt das verzweifelte Gedicht von einem Heinrich Heine gehört. Vielleicht findest du dich hier wieder und du sagst, ich kriege gerade nicht mehr Worte raus. Mein Wunsch ist es, ich wäre nie geboren. Dann ist Wiederherstellung in deinem Leben nötig. Wir sind ein ganz bisschen eingetaucht in die Sinnsuche des Predigers. Eines Mannes, der unfassbare Möglichkeiten hatte und der so gut in seinem Leben gestartet ist. Und vielleicht findest du dich in diesem Leben wieder. Vielleicht sagst du, ja, es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich wünsche mir nicht Geld, ich wünsche mir kein Reichtum, ich wünsche mir nicht Macht, kein langes Leben. Ich will nur in der richtigen Beziehung zu dir leben, Gott. Das hat König Salomo gemacht. Aber dann kam es zu einem Punkt in seinem Leben, wo er vergessen hat, was die Heiligkeit Gottes ist. Wir haben ein bisschen davon in der Einleitung gehört. Er hat vergessen, wer dieser Gott ist und sein Herz hat sich abgewendet. Sein Herz war nicht mehr ungeteilt bei Gott. Und Salomo hat angefangen, für diesen Eimer zu leben. Und er hat alles ausprobiert. Alles. Und er hatte alle Möglichkeiten dieser Welt. Alle Möglichkeiten, die wir uns vorstellen können. Und am Ende war er völlig leer. Und vielleicht findest du dich in dieser Situation wieder und du sagst, ja, ich habe gut angefangen. Aber gerade bin ich mehr damit beschäftigt, diesen Eimer zu füllen. Und gerade erhoffe ich mir Sinn, ich erhoffe mir Erfüllung von Dingen, die ich in dieser Welt finde. Dann ist Wiederherstellung nötig. Und dann haben wir eine ganz einfache Frau kennengelernt, durstig, schon ihr ganzes Leben lang. Und Jesus begegnet dieser Frau und er zeigt ihr den Ausweg. Und dieser Ausweg, es ist Jesus Christus. Und wenn wir zum Kreuz kommen, dann sehen wir dort unseren Herrn, dann sehen wir dort den Herrn Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat, um deine Beziehung zu Gott zu ordnen, um eine heile Beziehung, um eine richtige Beziehung zu ermöglichen zu deinem Gott, damit du in einer richtigen Beziehung leben kannst zur Ewigkeit, damit du dein Leben führen kannst mit Perspektive Ewigkeit. Und wir haben noch eine Person kennengelernt in der Kindergeschichte und das passt so perfekt. Wir haben den kleinen Tom kennengelernt. Und dieser Tom, der hatte nicht viele Freunde. Dieser Tom hatte nicht viel Geld. Er hatte eine verkrüppelte Hand und viel mehr auch nicht. Und dieser Tom hatte einen Wunsch, er wollte die Bibel haben. Dieser Tom, der hat verstanden, worauf es ankommt. Er hatte Sehnsucht nach mehr. Und wenn ich jetzt durch die Reihen schaue, dann sehe ich hier Menschen, dann sehe ich hier meine Geschwister, die ihr Leben führen wie dieser kleine Tom. Ich sehe hier Geschwister, die alles geben, die ihr Leben völlig hingeben, die schon zum Teil 70 Jahre ihres Lebens gelebt haben und die Kurs gehalten haben, wo ich sehe, da ist eine Ausrichtung auf die Ewigkeit. Und das ermutigt mich. Das ist ein herrliches Zeugnis. Das ist wunderbar. Aber wenn ich jetzt mein Leben reflektiere und ich merke, ich lebe für diesen Eimer hier und ich merke, ich bin immer mehr damit beschäftigt, Erfüllung und Sinn zu suchen in Dingen, die mir niemals Erfüllung geben können, dann ist die Botschaft heute sehr klar für mich und für mein Leben. Ich muss aufhören, diesen Eimer zu füllen und ich muss beginnen, ein Leben zu führen mit Perspektive Ewigkeit. Ein Leben ausgerichtet auf die Ewigkeit, ein Leben in der richtigen Beziehung zu Gott. Ein Leben in der richtigen Beziehung zu unserem Herrn und zu unserem Heiland, das, liebe Geschwister, das ist der Sinn meines und deines Lebens. Amen. Wir dürfen aufstehen, wir dürfen zusammen beten und ich werde die Gebetsgemeinschaft abschließen. Vater, ich danke dir, dass wir bei dir mehr finden, als diese Welt jemals zu bieten hat. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du dein Leben gegeben hast, dass du meine Sünde auf dich genommen hast, dass du bezahlt hast für meine Sünde, um meine Beziehung zu dir wieder herzustellen, um Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Danke dir von ganzem Herzen dafür und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du jedem Einzelnen hier hilfst, dass wir unser Leben ausrichten auf dich und dass wir für die Ewigkeit leben und dass wir nicht Sinn und nicht Erfüllung suchen in Dingen, die uns niemals Erfüllung geben können, sondern dass wir immer und immer wieder zurückkommen zu dir, hin zu dir, der du die Quelle des Lebens bist. Amen.